Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin und heute erkläre ich mal Cholesterin. Ihr habt mir ganz, ganz, ganz viele Fragen dazu geschickt und ich hoffe, wir machen jetzt mal so einen ganzen Cholesterinüberblick. Über die Eier und Cholesterin haben wir ja schon mal geredet. Heute geht es echt darum, wie funktioniert es im Körper und vor allem, wie kann ich ein zu hohes Cholesterin mit der Ernährung senken? Und ihr habt mir da so Fragen geschickt, zum Beispiel, sie möchte lieber anonym bleiben, deswegen sage ich keinen Namen. Meine Mama und ich haben immer schon einen hohen Cholesterinspiegel. Also seit ich mich erinnern kann, liegt meiner bei ca. 220 bis 240. Jetzt kommt noch dazu, dass mein Lipoprotein A auch wahnsinnig hoch ist. Mein Arzt sagt, ich muss besonders darauf achten, dass meine Blutfette in Ordnung sind, weil ich sonst sofort mit Statinen beginnen muss. Ich bin 41, ich versuche seit Jahren, mich nach der Faustformel zu ernähren. Ich habe derzeit 63 Kilo bei einer Größe von 1,70. Meine Mama ist sehr schlank, kocht immer täglich frisch und achtet wirklich gut auf ihre Ernährung. Von den Ärzten heißt es immer nur, essen Sie weniger Fett, essen Sie nie dunkles Fleisch und keine Eier. Ich esse nie Frittiertes, bei Fleisch und Schinken schneide ich das Fett weg, weil es mir nicht schmeckt. Oder die Annemarie will wissen, auf was muss ich bei der Ernährung achten, wenn ich ein stark erhöhtes Lipoprotein A habe? Auch die Kerstin schreibt, mir ist es so, dass meine Cholesterinwerte immer zu hoch sind und ich auch mit leicht erhöhtem Blutdruck zu tun habe. Alles noch nicht bedenklich, trotzdem möchte ich es ändern. Grundsätzlich esse ich, glaube ich, zu viel Tierisches. Nicht notwendigerweise immer Fleisch, aber halt Joghurt, Käse, Feta und Eier sehr gerne. Was ich gar nicht mag, ist Fisch und alles, was aus dem Wasser kommt. Was mich beschäftigt, wie sollte ich mich deiner Meinung nach ernähren, damit ich mein Cholesterin und meinen Blutdruck senken kann? Ich weiß schon, mit der Faustformel, erwartet sie, dass ich dann sage. Aber ganz genau, wenn ich eine Woche hernehme, wie oft darf ich Fleisch essen? Wie viele Male sollten vegetarisch oder vegan sein, damit ich mir das mal richtig zusammenstellen kann? Okay. Cholesterin ist ein großes Problem, also erhöhtes Cholesterin ist ein großes Problem in Mitteleuropa, weltweit wahrscheinlich in der westlichen Welt. Ich habe versucht, Zahlen für Österreich zu finden. Wir haben welche für Deutschland gefunden. Da geht man davon aus, dass 60% der Bevölkerung einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Und für Österreich habe ich nur so einen Artikel gefunden, das waren jetzt keine ganz seriösen Daten, wo sie sagen, ca. 15% der Bevölkerung haben einen gefährlich hohen Cholesterinspiegel. Aber was heißt gefährlich und was fängt man jetzt damit an? Ganz, ganz wichtig vorab, ich bin keine Expertin für Blutfette. Ja, das ist nicht mein Spezialgebiet, da gibt es sicher Menschen, die das viel besser und viel mehr im Detail wissen, wie jeder Internist, jede Internistin vermutlich. Aber was ich hier versuche, ist euch einen sehr stark vereinfachten Überblick zu geben, der hilfreich ist und damit ihr es im Alltag gut verwenden könnt. Wenn jemand sagt, das stimmt nicht ganz so, wie sie es gesagt hat, oder da gibt es mehr Details, die ganz wichtig sind, die wir erklären sollten, dann immer her damit. Liebe ExpertInnen, kontaktiert mich gerne. Ich würde das Gespräch gerne fortsetzen. Wie gesagt, mein Thema ist, ich arbeite nur in der Prävention. Ich arbeite mit Gesunden. Und mein Hauptthema ist Abnehmen, ja, und Frauen über 40. Und deswegen, natürlich spielt das immer eine Rolle, aber deswegen wollte ich nur sagen, bin keine Ärztin, kann nichts diagnostizieren, ich kann bei Krankheiten nichts sagen. Es geht hier um die Prävention und was ich hier versuche, ist einen nützlichen, hilfreichen Überblick zu geben. Also, was ist Cholesterin und warum ist es schlecht? Wenn ihr euch an die Ei-Folge erinnert, vor kurzem, da habe ich euch gesagt, dass Cholesterin ist lebensnotwendig für uns. Wir brauchen Cholesterin und deswegen stellen wir es auch selber her. Und hat ganz viele Funktionen im Körper. Wir brauchen es für die Zellmembran, damit die ordentlich funktioniert. Die Gallenflüssigkeit wird aus Cholesterin hergestellt und ist dann für die Fettverdauung wichtig. Ja? Die Zellkommunikation und Signale, also die Zellen untereinander und innerhalb der Zelle, da ist Cholesterin ganz wichtig. Manche unserer Nerven haben so eine Isolierschicht, wie beim Kabel, wenn es isoliert ist, diese Gummi-Plastikschicht rundherum. Das ist die sogenannte Myelinschicht und die Myelinschicht schützt unsere Nerven und dieses Cholesterin. Wir stellen aus Cholesterin Vitamin D her. Das einzige Vitamin, das wir selber herstellen können, ist Vitamin D. Und das machen wir, wenn wir genug Sonne kriegen auf unsere Haut, dann stellen wir in der Haut aus Cholesterin Vitamin D her. Also wir brauchen auch dafür Cholesterin. Es verhindert auch die Austrocknung unserer Haut, also für die Hautbarriere ist es ganz wichtig. alle Sexualhormone sind aus Cholesterin, also Östrogen, Progesteron, Testosteron. Unsere Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, wird aus Cholesterin hergestellt, aber ist auch wichtig für Elektrolythaushalte und Wasserhaushalte, Blutdruck. Also auch da spielt Cholesterin eine Rolle. Oder auch bei diesem DHEA, ein ganz wichtiges Hormon für unser Gehirn und für Anti-Aging, ist auch aus Cholesterin. Also Cholesterin ist eigentlich total wichtig im Körper. Und warum ist es jetzt schlecht? Ja, der Körper kann für alles ein gesundes Gleichgewicht haben und schlecht wird etwas dann, wenn das bisschen sich das Gleichgewicht sich verschiebt und dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, das stimmt ja für alles bei uns. Und auch eben im Cholesterin. Also wir brauchen Cholesterin, der Körper stellt selber her und das werde ich jetzt nicht mehr erklären. Aber Nahrungskolesterin, das habe ich in der Eierfolge erklärt, Nahrungskolesterin wird nicht zu Blutcholesterin. Wir nehmen es sehr schlecht auf und vor allem ist es so, dass der Körper quasi einfach das ergänzt, was noch fehlt. Das heißt, wir nehmen einen Teil über die Nahrung auf oder sagt, den Rest machen wir uns selber, weil ich brauche diesen Level. Ja, deswegen Cholesterin an sich, das Nahrungskolesterin spielt keine Rolle für dein Blutcholesterin. Aber deine Nahrung spielt eine große Rolle. Aber lass uns jetzt einmal erklären, die verschiedenen Cholesterinarten, die es gibt. Ihr habt wahrscheinlich schon vom guten Cholesterin gehört. Das ist das HDL in euren Blutanalysen. Das sogenannte schlechte Cholesterin, das sogenannte LDL. Und dann habt ihr wahrscheinlich noch die Triglyceride gesehen. Das sind auch Blutfette und dazu alles zusammen nennt man das die Blutfette. Warum ist es das eine gut und das andere schlecht? Zuerst einmal muss man sagen, Cholesterin ist immer Cholesterin. Egal ob im LDL oder im HDL, das ist das gleiche Cholesterin grundsätzlich. HDL und LDL sagt nur darüber aus, wie es verpackt ist. Ja, also das ist die Verpackung. Wie es verpackt wird, damit man es durchs Blut schicken kann. Ja, Fett ist ja, Triglyceride ja auch sind Fette. Blut ist ja was Wässriges, also ihr könnt euch das sehr vereinfacht so vorstellen. Wasser und Fett mischt sich nicht. Und wenn ich jetzt Fett im Blut transportieren will, muss ich es irgendwie verpacken, damit es halt durch diese wässrige Flüssigkeit damit schwimmen kann, ohne dass es quasi sich trennt. Ja. Liebe Ärztinnen, bitte steinigt mich jetzt nicht für diese Aussage. Okay, also grundsätzlich ist das gleiche Cholesterin, aber eben wie es verpackt wird, damit es da transportiert werden kann, ist anders. Und man kann es so sagen, das LDL, das ist das, das quasi von der Leber zu den Zellen geht. Also da schickt die Leber etwas los, damit, wenn meine Fingerkuppe sagt, hier wird die Haut trocken, wir brauchen bitte Cholesterin, dann wird es losgeschickt und dann geht eben dieses LDL-Paket los in die Peripherie. Ja, und HDL ist das, was es wieder zurücktransportiert. Gleiches Cholesterin, anders verpackt. Das Problem ist nicht die Verpackung an sich, noch immer nicht, sondern das Problem ist, dass sehr bildlich ausgedrückt, das LDL hat einen kleinen Adresszettel drauf. Und dieser Adresszettel, das heißt Apolipoprotein B oder ApoB. Und dieses Lipoprotein B ist quasi der Adresszettel, der der Zelle sagt, das ist ein Cholesterin, das du aufnehmen kannst. Also das muss drauf sein, das ist auf dem LDL auch drauf. Aber das ist der Zettel, der die Probleme macht. Weil wenn zu viel Cholesterin herumschwimmt, kann auch dieses ApoB durch die Wand der Arterien, also unserer Blutgefäße gelangen. Es kann sich da reinbohren. Ja? Und da gehört es nicht hin. Es gehört geliefert an die Zelle, die es braucht und nicht einfach irgendwo in einer Arterienwand. Das ist eine falsche Lieferung dieses kleinen Pakets und es liegt daran, dass dieser Adresszettel da dran hängt. Das bohrt sich da rein und dann sammelt sich da noch anderes Cholesterin und dann entstehen mit der Zeit sogenannte Plaque. Und das sind einfach Ansammlungen eben von Cholesterinablagerungen. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ein Rohr Ablagerungen hat oder verkalkt ist und immer so zuwächst, bis dann nichts mehr durchpasst durchs Rohr. Und sehr ähnlich ist es mit unseren Arterien oder Herzkranzgefäßen, unseren Blutgefäßen. Dadurch, dass dieses ApoB sich da reingebohrt hat in die Arterienwand und sich dann dort eben Plaques ansammeln, dass da eben sich diese Plaques bilden. Und wenn das über Jahre und Jahrzehnte passiert und immer mehr wird, dann kann das so eng werden, dass kein Blut mehr durchgeht. Und das nennt man dann einen Infarkt. Ja, das ist dann ein Herzinfarkt. Es geht durch dein Herzkranzgefäß kein Blut mehr durch, weil es so verstopft ist, weil diese Plaque-Ablagerungen da drinnen sind. Ein Hirnschlag ist das Gleiche. Ja. Es gibt, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ab jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, aber es ist auch so, dass sich diese Plaques, also diese Brocken auch lösen können, woanders hinwandern können, dort Probleme machen können. Aber das meint man mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das ist das Risiko für Herzinfarkte und Hirnschläge. Und das macht nur das LDL, aber eigentlich Nicht wegen dem Cholesterin, sondern weil dieser Adresszettel dranhängt. Und weil der Adresszettel dranhängt, macht dann das Cholesterin trotzdem Probleme. Und wenn ihr jetzt im Internet hört, Cholesterin ist total egal, weil es macht keine Probleme, dann haben sie quasi diesen Teil falsch interpretiert. Weil im Endeffekt ist die Ablagerung aus Cholesterin aber halt, weil der Zettel dran war. Das heißt, HDL ist deswegen problemlos, unter Anführungszeichen, weil es einfach das Cholesterin erstens zurückbringt, damit es ausgeschieden werden kann, und weil das ApoB nicht dranhängt. Ja? Auch das LDL, wenn es nicht mehr gebraucht wird, geht zurück zur Leber. Die Leber hat Rezeptoren, die spürt, wie viel da ist, und dann wird es eingefangen und geht über die Gallenflüssigkeit raus, geht dann eben über die Gallenflüssigkeit in die Gallenblase, weil aus Cholesterin werden die Gallensäuren gemacht und die brauchen wir, damit wir Fett verdauen können. Also wir nehmen das, machen was Nützliches draus, schicken es in die Galle, dort wartet es, bis Fett vorbeikommt, dann entleert sich die Galle in den Darm und dann geht dieses Cholesterin nach unten durch. Und jetzt ist es so, dass der Körper versucht, möglichst viel zu recyceln. Ja? Und wenn er sagt, wir brauchen das Cholesterin, dürfen wir nicht alles wegschmeißen, dann spürt das die Leber und dann holt sie sich's aus dem Dickdarm, da gibt's eine Aufnahme, kann sie sich wieder zurückholen. Und dann recycelt man sein Cholesterin. Das hat eben damit zu tun auch, wie viel du ausscheidest und wie viel du recycelst, hat auch damit zu tun, wie dein Mikrobiom zusammengesetzt ist und wie viel Ballaststoffe da sind. Weil die können dafür sorgen, dass eben Cholesterin dann ausgeschieden wird oder wieder aufgenommen wird. Und das ist der Zusammenhang, wo da eben die Verdauung so wichtig ist. Okay, wir haben also das LDL mit einem komischen Adresszettel, das sich da in die Wände reingräbt, das HDL, das alles wieder zurückbringt, die Leber, die daraus Gallensäure bastelt und das über den Darm rausschickt. Und wenn wir Pech haben, holen wir uns alles am Ende vom Dickdarm wieder zurück. Was sind Triglyceride? Triglyceride ist auch hier wieder einfach das Wort für Fett. Ja? Wenn du Fett isst, geht es zuerst über die Lymphe, dann landet es in der Leber und die Leber sagt, ich muss dieses Zeug jetzt durch dieses wässrige Blut schicken, also verpackt es als, baut es um in Triglyceride und schickt es da raus. Ja? Das heißt, du kannst es aus Nahrungsfett machen, du kannst es auch machen, und zwar sehr schnell und sehr gut, aus Kohlenhydrate, vor allem aus Zucker und vor allem besonders, wenn Zucker in Verbindung mit Fructose auftaucht. Das klingt zwar jetzt super, weil Fructose ist Fruchtzucker, aber der normale Haushaltszucker ist 50% Fructose und 50% Glucose. Und wenn die Kombi daherkommt, wird es besonders schnell in Triglyceride umgewandelt. Und auch ganz wichtig, wenn man beim Abnehmen ist und Fett abbaut, schwimmt dann auch Fett herum, weil es natürlich von den Fettpolstern dorthin muss, wo es verbrannt wird. Also auch das kann Triglyceride erhöhen. Das heißt, ihr merkt im Blut einfach, wie viel Fett da gerade vereinfacht ausgedrückt herumschwimmt. Okay, die Triglyceride, wissen wir, können wir aus Zucker herstellen. Zu viel Zucker, mehr Triglyceride. Das ist total klar. Triglyceride senken, Zucker reduzieren. Für viele Leute. Natürlich auch, wenn du endlos viel Fett isst, wirst du auch erhöhte Triglyceride haben. Aber wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Zucker und dem LDL, also dem Cholesterin? Weil Cholesterin ist ja was anderes als ein Fett. Ja? Und da ist es so, wenn du viel Zucker isst, wird der umgewandelt und die Leber kann das Fett nicht nur als Triglyceride rausschicken, sondern als sogenannte VLDL. Also LDL heißt Low Density Lipoprotein und VLDL ist Very Low Density Lipoproteins, also VLDL. Also vor dem LDL noch ein kleines V. Und das schickt die Triglyceride raus. Wenn das dann die Zellen sich genommen haben, dann über einen Zwischenschritt wird das in LDL umgewandelt. Das heißt, wenn du Zucker isst, steigen nicht nur die Triglyceride in dein Blut, sondern auch über Zwischenschritte dein LDL. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen so erklären, die wir, bevor wir zu was kann ich tun, um das zu senken, die man immer hört. Und als ich meine Ausbildung gemacht habe und bis vor relativ kurzer Zeit, habe ich gehört, das Gesamtcholesterin ist total wurscht. Es geht nur um das HDL, also gutes Cholesterin zu bösen Cholesterin, HDL-LDL-Verhältnis. Das muss passen, weil die Theorie war, es ist egal, wie viel LDL herumschwimmt, das mit dem Adresszettel, solange wir genug haben, was es wieder zurückbringt, dass die Retouren wieder abholt. Ja? Also alles muss wieder zurück, dann passt schon. Und was man heute weiß, und wir lernen einfach auch ständig dazu, und was wir heute wissen ist, ja, ein höheres HDL ist ein bisschen beschützend und hilft, aber unabhängig davon ist ein hohes LDL schädlich. Beide Personen haben ein hohes LDL, und die eine hat niedriges HDL und die andere hat ein hohes HDL, dann ist die mit dem hohen HDL ein bisschen besser beschützt, aber beide haben ein Risiko. Das heißt, das LDL muss runter. Das andere, was ich jahrelang gehört habe, ist, das LDL ist total egal. Es geht um die Partikelgröße, weil da gibt es verschiedene Untergruppen und da gibt es das normale LDL, ist so groß und fluffy, und das andere ist Small Dense LDL. Ja, und Small Dense, das ist das Gefährliche. Ja, weil da ist dieses ApoB-Zettel dran, aber es ist ganz klein und dicht und kann besonders gut in die Arterienwände rein. Und das ist das Einzige, was zählt. Vergiss den LDL-Spiegel. Wir müssen die Small Dense erheben. Und da ist es jetzt so, dass ja, die Small Dense sind gefährlich. Die gehen vielfach schneller in diese Arterienwand, können sie sich reinbohren. Aber weil sie Small und Dense sind und weil da wenig Cholesterin draufklebt, bringen sie dann wenig Ablagerungen mit. Ja, sie gehen schneller rein, aber bringen halt wenig Ablagerungen mit. Während die normalen LDLs, die werden zwar nicht ganz so schnell in die Wand aufgenommen, dafür, wenn sie drinnen sind, bringen sie einen riesen Berg an Cholesterin mit. Ja, also mehr Ablagerungen. Und deswegen sagt man heute, ja, klar, man kann Unterscheidungen treffen, aber weißt du was? LDL zu hoch ist schädlich. Wurscht, welche Partikelgröße das ist. Dann habe ich damals auch noch gelernt, das hat sich über die Jahre, haben wir immer neue Sachen gelernt, es zählt nicht das LDL oder Gesamtcholesterin, es zählt nur, ob es oxidiert ist. Und oxidiert ist etwas dann, wenn diese sogenannten, hast du wahrscheinlich gehört, von freien Radikalen, also wenn das heißt Radical Oxygen Species in der Fachsprache, wenn es einfach durch diese freien Radikale beschädigt wurde. Also man kann beschädigtes Cholesterin essen, indem man zum Beispiel ein Spiegelei zu heiß brät, aber es kann auch im Körper oxidieren. Und das ist das wahnsinnig Schädliche. Also es geht wieder nicht, sagen Sie, ums Cholesterin, sondern nur, ob wir genug Antioxidantien und solche Dinge essen, um unser Cholesterin zu beschützen. Das hat man halt früher als wichtig angesehen und heute weiß man, das spielt sicher auch eine Rolle. Aber es ist egal, unabhängig davon ist viel LDL einfach schädlich. Ja, und klar, es ist wahrscheinlich noch schädlicher, wenn ein großer Teil davon oxidiert ist. Und es ist sicher schädlicher, wenn du mehr Small Dense LDL hast. Das mag alles spielen, und es ist sicher noch schädlicher, wenn du dabei auch noch ein niedriges HDL hast. Aber im Endeffekt ist es wichtig, wenn du sehr hohes LDL hast, hast du ein Risiko. So, jetzt habe ich immer vom Apolipoprotein B geredet, also ApoB. Und wenn ihr vorher zugehört habt, ich habe ihren Namen vergessen, die Annemarie hat gesagt, sie hat ein hohes Lipoprotein A. Also was ist das jetzt? Apolipoprotein A, auf den Blutwerten findet es als LP in der Klammer kleines a, ist auch atherogen, sagt man. Also das ist etwas, was, weil das ist quasi dieser Adresszettel, der schnell in die Arterienwand eindringen kann und dort zu Ablagerungen führt. Aber, und hier ist die schlechte Nachricht, Annemarie, Lipoprotein A ist genetisch bedingt. Also ob du niedriges oder hohes hast, hast du mitgebracht. Und man kann mit der Ernährung, manche sagen, man kann es ein bisschen senken mit mehr pflanzlich und so, aber nicht in einem signifikanten Ausmaß, wo du wirklich das Risiko so senken kannst, dass du in die sichere Gegend kommst. Und das heißt, wo immer es ist, das ist halt so. Ja? Das ist ein getrennter Risikofaktor. Das heißt, der ist unabhängig davon, was die anderen Blutwerte machen, ist das ein getrennter Risikofaktor, der dein Risiko für Herzinfarkt und Hirnschläge erhöht. Ganz besonders wichtig ist es dann, dass du den Rest in Ordnung bringst, auf den du Einfluss hast, weil du dann dein Gesamtrisiko senkst. Es ist nicht so, man hat Risiko oder nicht Risiko, sondern das eine bringt Risiko und das andere macht noch Risiko auf und drauf. Und dann ist es, also hohes LDL macht das und niedriges HDL macht noch mehr Risiko und mehr Entzündung macht das. Das heißt, die kumulieren sich alle, bis du einen riesen Berg von Risiko hast. Und die Frage ist einfach, auf welchen Teil haben wir Einfluss? Und ich weiß, es ist frustrierend, aber es ist so, ich bin relativ blass und wenn ich in die Sonne gehe, verbrenne ich sehr schnell und kriege dann so Flecken. Ja, also ich kriege relativ schnell Pigmentflecken. Wenn man es nett sein will, nennt man sie Sommersprossen. Aber sonst sind es eigentlich Hautschädigungen. Und ist jetzt für mich Sonnenschutz wichtig? Weil ich kann das nicht ändern. Ich bin der blasse Typ. Und sage ich, für mich ist Sonnenschutz besonders wichtig. Aber heißt das, dass jemand, der schneller braun wird, sich in der Sonne nicht schützen soll? Natürlich nicht. Die sollen sich genauso schützen. Nur für mich ist es besonders wichtig. Und genauso sehe ich jemand, der ein hohes Lipoprotein A hat, wo die einfach sagen, ja, du hast diesen zusätzlichen Risikofaktor, dann ist es besonders wichtig, dass du auf die anderen Dinge achtest. Ja, vielleicht komme ich doch jetzt, ich wollte zuerst einmal drüber machen, wie man senkt, aber vielleicht fange ich doch jetzt an mit familiärer Hypercholesterinämie. Das heißt, es gibt familiär bedingtes, also genetisch programmiertes, hohes Cholesterin. Das ist unabhängig vom Lipoprotein A, kann jemand einfach, das haben wir vorher gehabt, da war ja noch der Sam dabei, der mir auch geschrieben hat und eben die, die ihren Namen nicht nennen möchte. Und die haben einfach gesagt, ich bin schlank. Wir haben den Sam zum Beispiel als Beispiel gehabt, der ist 1,80 groß, wiegt irgendwie 60 Kilo, ist also schlank und hat einfach, ernährt sich gut und hat ein hohes Cholesterin. Ja? Und die anderen in der Familie auch. Und dann sagt man einfach, ja, okay, das ist genetisch bedingt. Und das gibt es absolut. Es gibt genetische und epigenetische Faktoren, aber man nennt es familiär. Und etwas, was ich in meiner Arbeit erlebt habe, ist einfach das, dass die Ärzte sagen, ah, das ist familiär, weil ihr habt das alle in der Familie. Und dann ist es aber einfach so, dass Familien, die zusammenleben, haben halt auch die gleiche Ernährung. Ja. Und auch wenn sie nicht mehr zusammenleben, die haben halt 20 oder 30 Jahre zusammengelebt und haben dann oft wirklich die gleichen Gewohnheiten über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Aber das ist die Gewohnheit, die alle gleich haben und sind vielleicht in dem Fall nicht die Gene. Also ich weiß einen konkreten Fall, wo ich es wirklich hatte, wo der Arzt sagt, das ist familiär bedingt, das ist genetisch, das ist bei dir so. Schaut, was ihr mit der Ernährung machen könnt und den Rest machen wir dann mit den Medikamenten. Und 10 Wochen später hatte dieser Mann normale Blutwerte. Und dann sage ich, es ist familiär, weil alle in der Familie haben die gleiche schlechte Ernährung. Aber das heißt, dass man trotzdem was tun kann. Auch wenn es familiär bedingt ist, ist das gleiche wie im Apolipoprotein A, dann ist es besonders wichtig, dass du alles tust, was du kannst, um es möglichst in den normalen Bereich zu bringen. Weil es auch Entzündungen im Körper senkt, weil alle diese Sachen, die wir gleich besprechen werden, überhaupt allgemein gesund sind und ein Risiko senken. Und darüber hinaus haben wir gesagt, hohes LDL ist schädlich. Und deswegen vertraut bitte euren Ärzten und Ärztinnen und geht's, lasst euch das checken und lasst es dann mit Medikamenten einstellen. Ich bin keine Ärztin, ich kann diese Empfehlung nicht abgeben. Aber meine Empfehlung wäre, ist es sagt, du machst alles, was geht mit der Ernährung und den Rest holst du dir professionelle Hilfe, die das beurteilen können, was bei dir angemessen ist, um dein Risiko zu senken. Aber was kann man denn jetzt wirklich mit der Ernährung tun? Okay, wir haben gesagt, LDL wird im Körper produziert, ja, und dann wird es ausgeschieden. Also wir können dafür sorgen, dass wir es weniger produzieren. Aber wie kann ich jetzt die Synthese reduzieren? Eine der Sachen, die auf die LDL-Synthese und vor allem auf die Ausscheidung auch einen Einfluss hat, sind gesättigte Fette. Also wenn du den Anteil von gesättigten Fetten senkst, dann hast du weniger LDL. Ganz wichtig, weil ich vorher den Zusammenhang erklärt habe, ist auch Zucker und Weißmehl. Also je mehr Zucker du isst, je mehr Weißmehl du isst, umso eher steigt dein LDL. Und generell einfach ständig über den Sättigungspunkt hinaus essen. Mehr essen, als der Körper braucht, erhöht dein LDL. Und ein ganz wichtiger Punkt ist Stress. Stress erhöht Cholesterin. Das ist so, weil der Körper einfach vielleicht naiv ausgedrückt dafür sorgt, dass das Zeug herumbleibt, das wir brauchen für die Stressreaktionen. Weil Stresshormone werden aus Cholesterin gemacht. Okay, also wir können schauen, dass die Synthese, also die Herstellung, gesenkt wird. Und dann können wir schauen, dass wenn es schon da ist, dass es besser ausgeschieden wird. Und hier sind eben ein gesundes Mikrobiom, aber vor allem Ballaststoffe extrem wichtig. Ich komme dann noch zu den Details, keine Sorge. Dann ist es so, dass viele von euch, die bei mir landen, haben eine beginnende Fettleber. Fettleber heißt, dass der Körper überfordert ist und beginnt, Fett in der Leber zu bilden und es dort auch abzulagern, anstatt es rauszuschicken und in den Oberschenkeln zu lagern. Und es sorgt auch dafür, dass die Leber nicht so fein auf Signale reagiert. Ja? Und das sorgt dafür, dass LDL dann nicht so gut ausgeschieden wird. Das heißt, es hat vor allem mit Zucker und Kalorien zu tun, dass diese Fettneubildung in der Leber eben gesenkt wird, dass es repariert wird. Und dann, und hier ist das Überraschende, die richtigen Fette essen und zu jeder Mahlzeit doch ausreichend genug Fett zu haben, damit sich die Galle entleeren kann. Also ja, manche Fette erhöhen, also gesättigte Fette erhöhen dann LDL, aber wenn du nicht fett genug isst, dann entleert sich die Gallenblase nicht und das brauchen wir aber, damit das Cholesterin auch rausgeht. Und wenn es dann im Darm ist, brauchen wir die Ballaststoffe und ein gutes Mikrobiom, damit es auch rausgeht und nicht wieder recycelt wird. Und ein anderer Punkt, der jetzt damit zu tun hat, ist, lasst eure Vitamin-D-Werte checken, weil ein Vitamin-D-echter Mangel ist mit erhöhtem Cholesterin in Verbindung. Darüber hinaus dann scheint es keine große Wirkung mehr zu haben aufs Cholesterin, aber ein Mangel solltet ihr nicht haben und das haben viele, viele Leute bei uns. Deswegen lasst euch das auf jeden Fall anschauen. So, wir haben gesagt, gesättigte Fette reduzieren. Was heißt das? In der letzten Folge habe ich besprochen, was gesättigte Fette sind. Deswegen habe ich die Folge vorher gemacht, damit ihr das jetzt einordnen könnt. Also, wir haben gesagt, gesättigte Fette sind die, die bei Zimmertemperatur fest sind. Das Fett am Kotelett, Schmalz. Haut vom Huhn hat relativ viel Fett, ja? Wäre auch die Butter. Aber wie ist es jetzt mit den Milchprodukten? Weil vorher wurde jemandem empfohlen, er soll keinen Käse essen. Und es ist so, dass Milch, die gesättigten Fette haben noch viele Untergruppen. Und Milch hat eine Zusammensetzung, die scheinbar für diese Blutfettwerte günstig ist. Das heißt, das Fett in den Milchprodukten, also der fette Käse, der Topfenquark, Joghurt, ist entweder neutral für die Blutfette oder vielleicht sogar leicht hilfreich, sind so die Daten, die wir haben. Auf jeden Fall ist es nicht extrem schädlich. Das heißt nicht, dass ihr fingerdick Butter aufs Brot tun sollt. Ja? Oder jetzt alles schwimmend in Schmalz herausbratet, weil die Sascha hat gesagt, Milchfette sind total egal. Ja? Aber das heißt, dass ihr ganz entspannt den fetten Käse essen könnt. Beim Sam ist der Spezialfall, dass er sagt, er hat familiäres hohes Cholesterin. Und ich habe versucht, Daten zu finden. Erstens ist es eine Erkrankung, wo ich keine Ratschläge geben darf. Deswegen bitte vertraue deinem Arzt. Ich glaube, es war ein Mann. Ob dann bei familiären hohem Cholesterin die Milch vielleicht eine größere Rolle spielt als bei jemandem, der das nicht hat. Gleichzeitig werden viele Studien, Langzeitstudien genau mit diesem familiären Hypercholesterin gemacht, weil man eben weiß, die haben über viele Jahre hohes Cholesterin. Und was ich gefunden habe, ist, dass es auch da keinen wahnsinnigen Einfluss hat. Aber wie gesagt, das ist eine Erkrankung, das ist was anderes, das gehört zu Arzt oder Ärztin. Aber für die Normalen, also für die, die das nicht familiär bedingt extrem hoch haben, scheint Milch und Milchfette, also auch fetter Käse, keinen großen Einfluss oder einen hilfreichen Einfluss auf die Blutfette zu haben. Wie gesagt, das heißt nicht, ihr sollt alles in Butter und Schlagobers und Sahne ertränken. Die gesättigten Fette, die ihr bis jetzt in der Nahrung habt, am besten durch Pflanzenöle ersetzen, am besten durch Olivenöl. Also zum Kochen und Braten Olivenöl verwenden. Ihr könnt Olivenöl und andere pflanzliche Öle, Rapsöl, Leinöl, solche Dinge auch für den Salat und so verwenden. Ihr könnt auch Rapsöl zum Braten nehmen, wenn es diese Sorte ist, die man braten darf. Die Studien zeigen aber, Olivenöl ist da das Beste. Und ihr solltet mehr Nüsse und Kerne essen. Also diese fetten Nahrungsmittel, die helfen euch, Cholesterin zu senken. Das Allerwichtigste ist Ballaststoffe, 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 vor allem in Obst und Gemüse. Ich kriege dann immer sofort die Frage, kann ich irgendwie Ballaststoffe löffelweise irgendwo unterrühren? Ich bin ein Fan von Food First, also macht es mit Nahrungsmitteln, weil das ist das, was die Studien auch zeigen. Ihr müsst wissen, der typische Österreicher, die typische Österreicherin isst ungefähr 20 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Die Untergrenze, die ihr braucht, ist 30. Im letzten österreichischen Ernährungsbericht haben das, ich glaube, 14% der Bevölkerung geschafft. Ja, das heißt, fast 9 von 10 ÖsterreicherInnen essen zu wenig Ballaststoffe. Was heißt Ballaststoffe? Ballaststoffe heißt Vollkorn statt Weißmehl. Das heißt, Vollkorn hat nichts damit zu tun, dass es dunkel, also Schwarzbrot ist. Schwarzbrot ist in Deutschland übrigens manchmal Graubrot. Schwarzbrot oder Graubrot hat nichts mit Vollkorn zu tun. Gar nichts. Ja, das ist einfach der Roggen, der ist von Natur aus ein bisschen dunkler. Und deswegen färbt er das Brot dunkel ein. Nur weil etwas braun eingefärbt ist, heißt noch lang nicht, dass es deswegen Vollkorn ist. Vollkorn heißt, das ganze Getreidekorn wurde verwendet und dann hat es eben die Ballaststoffe noch und viele andere wichtige Dinge dabei. Also Schwarzbrot ist kein Vollkorn. Wenn ihr zu Hause Nudeln habt, schaut, dass ihr welche findet, die aus Vollkorn sind, die euch gut schmecken. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ihr hysterisch nie wieder in einem Restaurant eine Semmel oder ein Brötchen essen dürft. Aber macht euch das Leben einfach und stellt einfach zu Hause auf Vollkorn um, damit ihr mal den Teil minimiert. Das heißt nicht weißen Reis, sondern braunen Reis, also ungeschälten Reis, ja, Vollkornreis. Die Nudeln auf Vollkorn, das Brot auf Vollkorn. Es muss Vollkorn draufstehen, sonst ist es kein Vollkorn. Eines der besten Dinge, um Cholesterin zu senken und für den Darm in dem Fall, sind Haferflocken. Und Haferflocken sind bei uns von Natur aus, also wenn ihr die kauft im Geschäft, die einfach Flocken sind, das ist quasi Vollkorn. Da gibt es keine Nicht-Vollkornflocken. Ob das jetzt Großblatt oder Kleinblatt ist, also die feinen oder die gröberen, ist völlig egal. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist bei diesen fertigen Porridges. Ja, die sind oft ein bisschen anders und dann zählt es, glaube ich, nicht mehr so ganz. Also wir reden schon von normalen Haferflocken. Ganz wichtig, wir reden nicht von Hafermilch. Wir reden wirklich von den Flocken, weil wir brauchen die Ballaststoffe. Ja. Und gerade diese Ballaststoffe und die Beta-Glucane und diese löslichen Ballaststoffe in den Haferflocken sind extrem gut, um Cholesterin zu senken. Und dann, vielleicht überraschend, wir brauchen nicht nur Olivenöl, sondern auch mehr fetten Fisch. für die Omega-3s, um gerade LDL zu senken und HDL zu erhöhen. Also fetten Fisch oder Fischölkapseln sind hier sehr, sehr hilfreich. Alles, was frittiert ist, ist immer sowieso nur 80-20, aber hier besonders schädlich. Ja. Kommen wir mal zum Fleisch, weil ich habe ihren Namen vergessen, Kerstin. Genau, Kerstin hat gesagt, grundsätzlich esse ich, glaube ich, zu viel Tierisches. Und das ist etwas, was mich ein bisschen verrückt macht in den letzten Jahren, dass das Gespräch, das wir über Ernährung haben, immer in tierisch und pflanzlich eingeteilt wird und tierisch ist automatisch schlecht. Und jetzt hat sich in den Köpfen der Leute festgesetzt, dass tierisch irgendwie in sich was Böses hat. Ja? Und pflanzlich ist in sich immer gut. Und das beste Beispiel habe ich gerade gesagt, Hafermilch ist nicht gesünder als Kuhmilch, im Gegenteil. Und wir haben jetzt gesagt, Kuhmilchprodukte sind wahrscheinlich sogar hilfreich bei den Blutfetten, auch wenn sie relativ fett sind. Aber lass uns mal ganz gezielt über rotes Fleisch, also über Fleisch reden. Da gibt es eine schöne Übersichtsarbeit vor kurzem über rotes Fleisch und die hat gezeigt, wenn man gleich viele gesättigte Fette hat, hat das Fleisch null Auswirkungen auf die Cholesterinwerte. Worum es geht, sind die gesättigten Fette. Und es ist egal, ob die tierisch oder pflanzlich sind. Also bei Fleisch geht es nicht darum, dass Fleisch an sich oder tierisch an sich was Schädliches hätte. Wir haben ja gerade gesagt, Milch ist sogar hilfreich. Das Tier ist nicht das Problem. Es ist immer das, was bringt es denn mit? Und man muss einfach sagen, dass Ballaststoffe sind nur pflanzlich. Das heißt, von vornherein wird Fleisch halt wenig Ballaststoffe mitbringen. Ja, und Ballaststoffe sind super für unser Cholesterin. Die meisten gesättigten Fette sind tierisch. Aber es gibt auch Kokosfett und Palmöl. Also ja, wenn er davon zu viel isst, hat es die gleiche Wirkung. Also es geht nur darum, ist es gesättigt oder nicht und nicht, ist es pflanzlich oder tierisch. Deswegen, tierisch ist nicht schlecht oder besser. Ich bin ein Riesenfan von tierischen Produkten. Aber es geht eben nicht um pflanzlich oder tierisch, sondern es geht um, was bringt es mit. David Kerstin wollte jetzt wissen, wie oft darfst du Fleisch essen oder vegetarisch oder vegan? Die Wahrheit ist, es geht nicht darum, was du weniger essen sollst, sondern was du mehr essen sollst. Und was wir wissen, neben den Haferflocken, was extrem hilfreich sind, sind Hülsenfrüchte. Also Linsen und Bohnen und solche Dinge. Ja? Und wenn du also hin und wieder deine Mahlzeit rund um Hülsenfrüchte aufbaust, wäre das sehr hilfreich. Und manche Empfehlungen sagen, jedes zweite Mal. Also statt, dass du 7 oder 14 Mal pro Woche Fleisch isst, nämlich einmal am Tag oder zweimal am Tag, isst du dann halt 7-mal Hülsenfrüchte und 7-mal Fleisch oder 3-mal Hülsenfrüchte und 4-mal Fleisch oder sowas in der Richtung. Also mehr. Mir geht's immer mehr vom Guten, dann passiert automatisch weniger von dem, was wir nicht so sehr wollen. Ja? Das heißt eben nicht, dass ihr euch ein Mitarbeitssternchen aufmalen könnt, wenn ihr Hafermilch statt Kuhmilch gegessen habt, weil das bringt euch gar nichts. Das hat in dem Fall nichts miteinander zu tun. Hafermilch sind reine Kohlenhydrate und davon keine besonders guten. Wir brauchen mehr Ballaststoffe, wir brauchen weniger gesättigte Fette. Allgemein, wir wollen nichts frittieren. Milchprodukte sind okay, Fleisch ist okay, vor allem wenn es mager ist. Das einzige Fleisch, das wirklich gezeigt hat, dass es nie gesund, aber auch hier einen negativen Einfluss hat, sind sogenanntes verarbeitetes Fleisch. Wurst- und Schinkenprodukte. Die sind nicht hilfreich beim Cholesterinspiegel und auch sonst nicht. Deswegen, die soll man sowieso minimieren. Da sucht euch lieber Alternativen, die euch gleich gut oder besser schmecken. Stress reduzieren, soweit es irgendwie möglich ist, oder zu lernen, mit Stress anders umzugehen, weil das den Cholesterinspiegel anhebt. Rauchen ist leider hier nicht hilfreich, erhöht den Cholesterinspiegel, aber auch Alkohol. Weil Alkohol geht auf die Leber und die Leber muss sich mit dem Cholesterin sich auseinandersetzen. Das heißt, auch schon mäßiger, aber vor allem natürlich ein hoher Alkoholkonsum geht direkt auf den Cholesterinspiegel. Ich weiß, die Ärzte sagen es auch oft, es ist so, abnehmen wäre hilfreich. Ja, nona, wir versuchen es eh. Die Menschen, die übergewichtig sind, versuchen es eh. Aber ein gesundes Normalgewicht zu haben, ist hier hilfreich. Und wie gesagt, den Vitamin-D-Wert checken lassen. Aber wenn ihr jetzt in Ernährung was konkret machen wollt, sage ich, stellt zu Hause mal auf Vollkorn um. Schaut, dass ihr Haferflocken und Hülsenfrüchte, Linsen und Bohnen öfters einbaut. Kocht mit Olivenöl. Und dann schaut ihr, dass ihr Sachen wie Frittieren und solche Sachen selten macht und reduziert euren Zuckerkonsum. Wir sagen immer, die magischen 25 Gramm zugesetzter Zucker pro Tag von der WHO empfohlen. Das ist das, was quasi das Maximum an euren Süßigkeiten am zugesetzten Zucker sein sollte. Das heißt, zugesetzter Zucker, der verwendet wurde, um das Fruchtjoghurt zu süßen. Bei euch im Kaffee drinnen, in süßen Getränken, in der Schokolade. Das ist dann egal, wo das ist. Wenn das ein zugesetzter Zucker ist, dann wollen wir den nicht. Und da ist das Maximum 25 Gramm pro Tag. Auf das senken und eben von Weißmehl auf Vollkorn umsteigen, weil dieses Weißmehl auch besonders schnell in Fett umgewandelt wird und dann eben das LDL anheben kann. So, Ich hoffe, das war nicht zu viel auf einmal. Ich hoffe, es war hilfreich, um mal einen Überblick zu geben über, was ist LDL, vor allem schädlich, weil es dieses Restzettel vom ApoB mitschleppt, das HDL, das einfach alles zurücktransportiert, Apolipoprotein A ist genetisch bedingt und man kann recht wenig machen. Umso wichtiger ist es, dass man die anderen Sachen machen. Zucker reduzieren, weil Zucker entweder in Triglyceride oder diese Triglyceride eben in dieses VLDL umgewandelt werden und die landet man wieder beim LDL. Und deswegen ist es wichtig, Zucker und Weißmehl zu reduzieren, und um es zu senken, brauchen wir vor allem mehr Ballaststoffe, Haferflocken, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Kerne. So, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, oder wenn ihr sagt, wenn ihr ExpertInnen herum sind, die sagen, das würde ich gerne noch mal ein bisschen besser erklären, Sascha, dann immer her damit, kontaktiert mich. Ich freue mich, ihr könnt auch gerne hier live in den Podcast kommen und das mit mir erklären und mir das besser erklären, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, podcast@faustformel.com, einfach eine E-Mail schicken, die landen alle bei mir, oder kommentiert irgendwo, egal auf Spotify, auf YouTube, wo immer ihr das seht, einfach drunter, das landet auch alles bei mir. Ich sehe das, ich beantworte das auch kurz. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Sachen dann wirklich einfach im Alltag umsetzt, wie ihr die richtigen Fette, die ausreichenden Ballaststoffe, genug Gemüse, genug Eiweiß einbaut und das auch noch in Rezepten schafft, die einfach und schnell zu machen sind, dann habe ich ein Online-Programm, das heißt Faustformel 3S, drei Schritte zum Wohlfühlgewicht. Da stellen wir zuerst den Heißhunger ab, dann kümmern wir uns um die Sättigung und dann schauen wir, dass wir diese guten Gewohnheiten für immer im Leben mitnehmen. Oder auch wir haben eine App, da sind die Rezepte drinnen, die Foodplan-App. Beides verlinken wir euch in den Shownotes. Und ganz wichtig, egal wo ihr seid, folgt dem Kanal, lasst meine Bewertung da, lasst mein Like da. Das hilft dem Algorithmus, dass andere Menschen, die das vielleicht interessieren könnten, das auch finden. Ich freue mich auf eure Fragen und ich freue mich auf nächste Woche. Baba!